Ja, Geschenke hat es schon gegeben, das hat der Falk schon am Anfang gesagt und das war ja wieder vorgestern und wie immer haben wir die Zeit überbrückt und sind in die Kirche gelaufen, um das Krippenspiel uns anzuschauen und ich vermute auch einige von euch haben unser schönes Stück hier gesehen, ganz eindrücklich von der jungen Gemeinde inszeniert oder ihr seid vielleicht auch woanders gewesen. Und das war ja eine ganz moderne Variante mit Forschern und Zeitreisen und allem drum und dran. Aber wir sind auch dieses Jahr wieder nicht dran vorbeigekommen an der klassischen Krippendarstellung, die am Ende gezeigt wird. Der Stall, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland. Manchmal ist noch Ochs und Esel dabei, Maria natürlich und das Jesuskind und Josef. Wenn man so im Vorfeld von so einem Krippenspiel Darsteller sucht und das einigermaßen geschickt angeht, dann findet man für jede Rolle irgendwie einen, der sich damit gut identifizieren kann. Man fragt das Mädchen mit den längsten Haaren, möchtest du dieses Jahr die wunderschöne Maria sein? Vor Glück strahlt und das Kind in der Hand hält, ja, mach ich. Man fragt die Pfadfinder, wollt ihr mal in der Kirche Feuer machen und als Hirten witzige Dialoge sprechen und dann mit euren selbstgeschnitzten Hirtenstäben Eindruck schinden? Ja, das machen wir. Und dann sind die Könige, immer eine gewisse Mystik um die Könige, so orientalische Kleider, ein Kamel und Geschenke. Da finden sich auch schnell drei brauchbare Typen. Und selbst für die Rolle des grantigen Wirtes muss man nicht lange suchen. Schnell erklärt sich jemand bereit, der schon immer mal ungestraft im Alterraum schimpfen wollte. Aber wer spielt Josef? Eigentlich eine undankbare Rolle. Immer so vernünftig. Unspektakuläre Kleidung, maximal die Lampe kann man halten. Und immer leicht im Abseits. Okay. Am Schlussbild ist er schon ein bisschen zentral positioniert. Aber kaum einer wird nachher sagen, hast du den Josef gesehen? Der war witzig. Oder Mensch, der Josef, der hat mir am besten gefallen. Und so ist der Josef immer so ein wenig das Stiefkind beim Krippenspiel. Apropos Stiefkind, damit sind wir bei unserem Predigttext. Und wenn wir den jetzt hören, dann könnte wieder der erste Eindruck so sein, dass der Josef da ein bisschen, ich habe hier geschrieben Arschkarte, aber das würde ich in der Predigt natürlich nie sagen, dass er die gezogen hat. Aber falls ihr dieser Meinung noch seid, dann hoffe ich, dass das sich in den nächsten Minuten enorm ändert. Wir hören aus dem Evangelium von Matthäus im ersten Kapitel, Verse 18 bis 25. Im Idealfall habt ihr die gleiche Übersetzung, die ich lese, ansonsten könnt ihr da gut vergleichen. Da steht, die Geschichte Jesu Christi aber war folgende. Als seine Mutter Maria dem Josef anvertraut war, wurde sie, bevor sie zusammengekommen waren, als vom Heiligen Geist schwanger gefunden. Josef aber, ihr Mann, der ein Gerechter war und sie der Schande nicht preisgeben wollte, beschloss, sie ohne Angabe von Gründen zu entlassen. Während er das im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, heimzuholen. Denn was in ihr gezeugt ist, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch die Propheten gesprochen wurde, wenn dieser sagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird seinen Namen Immanuel nennen, was verdolmetscht heißt, mit uns ist Gott. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und holte seine Frau heim. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dafür sorgst, dass dieses Wort in unserem Herzen ankommt, dass es verständlich wird für uns und dass es Wurzeln schlägt und dass daraus Frucht entsteht für uns und unsere Welt. Amen. Ja, liebe Geschwister, wenn heute jemand verkündet, ich bin verlobt, dann denken die meisten, oh, ein Traditionalist, wir freuen uns für dich. Wenn heute jemand verkündet, ich bin verlobt und wir werden bald heiraten, dann denken die Leute, oh, zwei Träumer. Aber hey, wir freuen uns für euch. Wenn jemand sagt, ich bin verlobt, wir werden heiraten und meine Freundin ist schwanger, dann erkennen die Leute, ach so, deswegen. Na, wenigstens konsequent. Wir freuen uns für das Kind. Wenn heute jemand sagt, ich bin verlobt, wir werden heiraten, meine Freundin ist schwanger und das Kind ist nicht von mir. Spätestens dann bekommt die Angelegenheit einen bitteren Beigeschmack. Die Situation ist auch heute nach wie vor ziemlich uncool. Und kaum jemand wird das dann an die große Glocke hängen und keiner wird sich uneingeschränkt darüber freuen. Maximal der Individualismus unserer Zeit sorgt dann dafür, dass selbst das seine Akzeptanz findet. Ist ja dein Ding, wenn du damit leben kannst. Das ist die Situation des Josef. Und die Konsequenzen sind verheerend. Josef hatte den Plan zu heiraten, er hatte den Plan, eine Familie zu gründen und sich, wie zur damaligen Zeit üblich, planmäßig mit seiner Arbeit darum zu kümmern, dass eben die Familie versorgt und sein eigenes und das seiner Lieben, das Überleben, gesichert ist. Wahrscheinlich hatte er nicht allzu spektakuläre Träume, sondern einfach nur Vorstellungen. Aber es kommt alles ganz anders. Es wird festgestellt, dass seine Verlobte schwanger ist und keiner weiß es besser als er. Das Kind ist definitiv nicht von ihm. Vom ersten Moment ist klar, eine absolute Katastrophe. Nicht eine kleine Lappalie, die man wieder ungeschehen machen kann. Nichts, was man vertuschen kann, sodass man vielleicht mit ein paar leichten Blessuren, die schnell verheilen, weitergeht und den eigentlichen Plan fortsetzt. Also was tun? Jetzt, wo die Schwangerschaft seiner Bald-Ehefrau immer deutlicher zu sehen war, musste er eine Entscheidung treffen. Und diese ersten Überlegungen des Josef nach dieser schmerzvollen Erkenntnis, das ist gleich das erste Mal, dass er für mich zu einer Art Helden wird oder in jedem Falle Achtung verdient. Der normale Gedankengang, wenn ich Schaden erleide, an dem jemand anders schuld ist, ist doch, wie komme ich da wieder raus? Wie geht es für mich weiter? Wie kann das in irgendeiner Art für mich noch gut ausgehen? Von Josef wird berichtet, Josef, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, erwog, sie in aller Stille zu entlassen. Gescheitert und vor vollendete Tatsachen gestellt, Aber Josef dreht sich eben nicht um sich oder nicht nur um sich, so nach dem Motto bloß Land gewinnen und dann irgendwie als Single durchschlagen und vielleicht findet sich ja zeitnah eine weibliche Alternative, die entstandene Lücke schließt. Josef setzt andere Prioritäten, trotz des offenbaren Fehltritts seiner zukünftigen. Und trotzdem er weiß, dass er selbst keine Schuld hat, stellt er das Wohl von Maria an erste Stelle. Ihm war klar, dass das Mädchen mit dem vaterlosen Kind eine miserable Zukunft vor sich hatte. Das stille Lösen der Beziehung ist nicht etwa Feigheit oder Folge der Peinlichkeit. Er will in erster Linie seine zukünftige Ex schützen. Und Josef geht damit auch nicht den Weg des geringsten Widerstandes, im Gegenteil. Der Widerstand gegen diese Vorgehensweise ist groß in der damaligen Gesellschaft, weil er sich ganz bewusst gegen das Gesetz wendet, zu dem er bisher so treu gestanden hatte. Nach dem Gesetz wäre es nämlich für Maria viel, viel schlimmer. Da wusste er Bescheid als treuer Jude, dass er da das Recht auf seiner Seite hat. Eine außereheliche Schwangerschaft hatte folgende Konsequenzen. Im 5. Mose kann man das lesen, im Kapitel 22. Angenommen jedoch, die Anschuldigungen des Mannes sind wahr und die Frau war tatsächlich keine Jungfrau mehr. In diesem Fall sollen die Ältesten die Frau vor die Tür ihres Elternhauses bringen und die Männer der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Sie hat etwas Schändliches in Israel getan, weil sie sich im Haus ihres Vaters wie eine Hure verhalten hat. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Soweit Gesetz. Aber egal wie Josef es drehte und wendete, er wurde das Gefühl nicht los, in jedem Fall bin ich hier der Depp des Jahrhunderts. Und da kann auch die Gesetzeslage ihm keine Genugtuung verschaffen. Dann lieber der scheinbar hochgradig verwirrten Frau noch ein wenig helfen. Es muss er ja enorm zugesetzt haben, wenn sie nach wie vor trotz aller sichtbaren Gegenbeweise davon überzeugt ist, noch Jungfrau zu sein. Und so entscheidet sich Josef für den stillen Abgang. Und ja, es ist auch in einer gewissen Art und Weise eine Flucht von ihm. Ein Weglaufen von der schwangeren Frau, von dem Unerklärlichen, vor dem Ärger. Scheinbar gescheitert, noch bevor es richtig losgegangen ist. Wer selbst schon mal vor den Scherben seiner Beziehung gestanden hat, der kann vielleicht den Schmerz des Josef nachempfinden. Alle Pläne dahin. Irgendwie mit der Situation zurechtkommen. Bis hierher wäre Josef lediglich ein gescheiterter Bräutigam gewesen, der wenigstens das Herz am rechten Fleck hat und Gnade vor Recht gelten lässt. Ziemlich brauchbar, finde ich, als Vorbild in schwierigen Lebensphasen. Aber wir wissen ja, wie es weiterging. Es braucht den Engel. Weil Gott mit Josef noch nicht fertig ist. Der Engel eröffnet dem Josef Gottes Perspektive und er zeigt ihm detailliert, wie sehr Josef in dieser Perspektive gebraucht wird. Josef, es ist wahr, das Kind von Maria ist durch mich entstanden. Und der Engel spricht Josef an, Josef, du Sohn Davids. Das ist Gottes Perspektive. Josef, es braucht dich, weil der Retter, den ich sende, aus dem Stamm Davids kommen wird. Ganz genau deshalb ist deine Frau jetzt schwanger und es muss deine Frau bleiben. Also nimm sie zu dir. Und es braucht dich persönlich als Vater, Deshalb sollst du ihm auch einen Namen geben. Damit bist du nach jüdischem Recht der echte Vater. Und die Frage, wieso das alles nicht hätte auch nach der Hochzeit auf natürlichem Weg geschehen können, die wird auch beantwortet. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt werde, was vom Herrn gesprochen wurde, durch den Propheten. Die Prophetie haben wir vorhin in der Lesung gehört, im selben Wortlaut, wie Josef sie ohne Zweifel auch kannte. Gott mutet Josef und natürlich auch Maria diese ungewöhnliche Schwangerschaft zu, die so viele Fragen bei allen Anwesenden hervorruft. Und das ist ohne Frage ein sehr extremes, wenn nicht gar das extremste Beispiel dafür, dass Gottes Pläne eben oft ganz anders sind, als wir Menschen es uns selbst ausgerechnet haben. Wenn man sagt, man will nach Gottes Plan leben, dann klingt das erstmal sehr heroisch. Und oft sind wir dann in dieser Überzeugung, dass da nichts mehr schiefgehen kann. Man sieht, dass das nicht immer der Fall ist. Kann einiges herausfordernd sein und Gott mutet uns zu, dass unsere eigenen Pläne eben völlig umgestoßen werden. Es ist natürlich eher selten der Fall, dass uns nachts Engel begegnen, die uns einen speziellen Auftrag geben und uns klar Gottes Plan vielleicht noch anhand von Prophetenworten auslegen. Dafür werden wir aber auch von jungfräulichen Schwangerschaften bewahrt. Das war eine einmalige Sache. Aber auch wir kommen an Punkte, wo uns klar ist, dass Gottes Pläne für uns etwas anderes bereithalten, als es vielleicht unsere aktuelle Entwicklung darstellt oder als wir uns das selbst gedacht haben. Zum einen entwickeln sich Dinge eben anders als geplant. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt, so wie Josef bei der Schwangerschaft der Maria. Aber es gibt auch Dinge, wo uns Gott einen anderen Weg aufzeigt, als wir ihn selbst gehen wollten. Und das sind die Momente, in denen es gilt, selbst zu entscheiden, ob wir diesen erkannten Weg gehen. Und Josef trifft eine Entscheidung. Wahrscheinlich war er selbst kein großer Redner. Es ist nicht ein wörtliches Reden von ihm überliefert, kein Wort, keine Diskussion mit dem Engel oder mit sonst wem. Es steht da, er wacht auf und tut das, was der Engel gesagt hat. Klingt einfach. Gott hat mir was gesagt. Jetzt tue ich das auch. Auch wenn ich es nicht bis ins kleinste Detail verstehe, aber Gottes Plan ist vollkommen, deshalb beuge ich mich. Auch wenn es eine Herausforderung ist, auch wenn es eigentlich unerklärbar ist, es mich Kraft kostet und mich an meine Grenzen bringen wird. Aber ich stelle meine Zweifel zurück und ich vertraue. Dafür ist Josef das beste Vorbild. Hätte er an seinen Zweifeln festgehalten, dann wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. Hätte er auf sein Recht als betrogener Ehemann gepocht und die Steinigung angeordnet, dann wäre das Kind nie geboren. Hätte er an seinen eigenen Ideen der stillen Flucht festgehalten, hätte er auf den Engel nicht gehört, dann wäre das Kind nie im Stall in Bethlehem geboren. Maria stammte ja nicht von da. Sie ist nur dahin gekommen, weil ihr anvertrauter Ehemann sie bei der Volkszählung mitnehmen musste. Nun habe ich vorgestern darüber eine Diskussion gehabt, in der mein Gegenüber der Meinung war, dass Josef ja gar nicht anders konnte. Er war dazu von Gott bestimmt und es musste ja so kommen, damit sich alles so entwickelt. Man könnte das so sehen. Ich bin da allerdings anderer Meinung. Wir Menschen haben unseren freien Willen und Gott lässt uns diesen freien Willen und er hat größte Freude daran, wenn aus diesem freien Willen heraus Vertrauen in ihn und Gehorsam gegenüber ihm entspringt. Aber er manipuliert uns nicht. Sonst hätte er das ja bereits bei Adam und Eva tun können und die Sünde wäre gar nicht in die Welt gekommen. Sonst könnte er das auch bei mir tun und ich müsste keine Entscheidung treffen. Aber alle Prophetien über die Geburt des Messias sind so gestrickt, dass sie genau auf diese Situation hinauslaufen. Sie spitzen sich zu. Und wenn Josef anders entschieden hätte, dann wäre das alles nicht aufgegangen. Der ganze Plan hätte nicht funktioniert. Und trotzdem hat Gott die Geschicke, ja sogar die Rettung der Menschheit durch die Geburt Jesu in die Hände von Josef gelegt. Gott hat alles auf Josef gesetzt. All in. Josef hat die freie Entscheidung. Und erst durch sein Gehorsam geht Gottes Plan auf und die Geschichte konnte sich so entwickeln, wie wir sie kennen. Er stellt seine eigenen Pläne zurück, auch seinen Notfallplan, und er lässt sich auf Gottes Willen ein. Und das erfordert Mut. Nicht mehr den leichten Weg der eigenen Logik folgen, sondern den schweren Weg gehen und der Logik Gottes entsprechend handeln. Und dabei riskiert Josef es, sich komplett zu blamieren. Er riskiert es, vor seinen Zeitgenossen als naiver Träumer dazustehen, der sich den Fehltritt seiner Frau mit biblischer Prophetie schönredet. Und er lässt sich natürlich auch auf die Schwierigkeiten mit einem Sohn ein, welcher ja nach wie vor nicht sein Leiblicher ist. Dem Willen Gottes entsprechend zu handeln, erfordert ein Vielfaches an Mut gegenüber dem einfachen Weglaufen. Und deshalb sollte Josef viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Sein Gehorsam trotz aller Umstände und trotz der vielen Fragen machen ihn für mich zum eigentlichen Helden im Krippenspiel. Auch ohne Aufmerksamkeit, ohne tolle Kostüme oder einprägende Sprechrollen. Nun ist von Helden hören immer schwierig, weil man schnell feststellt, wahrscheinlich bin ich genau das nicht. Schon die kleinen Dinge bringen mich ins Zweifeln. Ich zweifle an Gottes Güte, ich zweifle an Gottes Plan, ich zweifle an mir selbst, an meiner eigenen Position und meinen eigenen Plänen. Nun sind Zweifel ja nicht automatisch falsch. Es ist gut zu hinterfragen und zu prüfen. Aber bei aller Prüfung, was ist meine Messlatte? Prüfe ich am Wort Gottes und lasse mich dadurch auf den richtigen Weg bringen? Vertrauen wir darauf, dass Gottes Plan für unser Leben besser ist als unsere eigenen Ideen, auch wenn wir es nicht zu 100% durchschauen? Ich gehe davon aus, dass auch Josef noch oft gezweifelt hat. Wer sagt denn, dass Josef nicht in schwachen Momenten heimlich versucht hat, in den Gesichtszügen seines Kindes die Ähnlichkeit zu einem Nachbarn zu entdecken? Es wäre zumindest verständlich. Und vielleicht wirkt auch für dich der Plan Gottes wie eine Zumutung. Ja, Gott mutet uns einiges zu. Er mutet uns zu, dass wir nicht alles verstehen. Er mutet uns zu, dass es gefährlich wird. Er mutet uns zu, dass wir ihm gegenüber gehorsam sind, trotz alles Unverständnisses. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir uns darauf einlassen. Und wenn wir an unseren eigenen Plänen festhalten und Gottes Wege ignorieren, dann bleibt es auch eine Zumutung. Wenn wir uns allerdings auf Gottes Pläne einlassen, dann wird daraus eine Herausforderung. Und es bleibt natürlich eine Herausforderung, aber wir können sicher sein, dass Gott uns begleiten wird. Und es bleibt eine Lebensaufgabe für uns, auch im neuen Jahr wird sich das nicht ändern, Gott zu vertrauen und sich trotz unbeantworteter Fragen auf ihn und seinen Plan einzulassen. Darin gilt es zu wachsen. Andreas Boppert, Missionsleiter aus der Schweiz, schreibt darüber: Eigentlich ist es doch erstaunlich, dass wir unseren Zweifeln mehr Glauben schenken als Gottes Gedanken. Vielleicht wäre es eine gesunde Strategie, einmal unsere eigenen Zweifel anzuzweifeln. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass ich als Unfertiger niemals den ganzen Horizont begreifen kann, den Gott hat. Aber ich kann vertrauen. Vertrauen, dass das gut und richtig und gerecht ist, was der Gott tut, der Liebe ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.